Willkommen bei Radio Minghui, dem Podcast von Falun Gong Praktizierenden. Wir berichten aus erster Hand über die Verfolgung in China. Außerdem hören Sie bei uns persönliche Erfahrungsberichte aus aller Welt sowie Spezialbeiträge. In diesem Podcast hören Sie einen Erfahrungsbericht aus China mit dem Titel
»Wie ich mich in einem staatlichen Unternehmen öffentlich von der KP Chinas abwandte«. Ich habe Ende 1998 begonnen, Falun Dafa zu praktizieren, als meine Mutter mich in die Praxis einführte. Als ich Anfang der 1990er Jahre auf die Universität kam, hatte ich schon viele Bücher über östliche und westliche Philosophie gelesen, weil ich den Sinn des Lebens verstehen wollte. Beim Lesen der Bücher über den Zen-Buddhismus meinte ich manchmal, einige Dinge zu verstehen, aber meistens verstand ich nichts von dem, was ich da las, und wurde nur noch verwirrter. Als ich dann das Dafa von Meister Li, dem Begründer von Falun Dafa, las, spürte ich, dass sich mir eine Tür öffnete. Niemand hatte mir jemals den wahren Sinn des Lebens erklärt, doch jetzt verstand ich ihn endlich und hatte eine klare Richtung. Genau danach hatte ich gesucht. Wenn ich mich an die Vergangenheit erinnere, glaube ich, dass der Meister durch einen anderen Praktizierenden, der Dafa tiefer verstand, zu mir sprach, um mich zu ermutigen. Dieser Praktizierende erzählte mir, dass er, als er im Juan Falun über den Mao-Yo-Himmelskreis las, wirklich gespürt habe, wie die Energie in ihm zirkulierte. Ich staunte, das, was im Juan Falun stand, entsprach also wirklich der Wahrheit. Meine Mutter erzählte mir auch noch von anderen bemerkenswerten Dingen, die den Praktizierenden widerfahren waren. Als ich das alles hörte, durchbrach ich allmählich die atheistischen Vorstellungen, mit denen ich seit meiner Jugend indoktriniert worden war. Obwohl ich schon als Kind gerne Sport trieb, vor allem Fußball, waren meine Beine ziemlich steif. Daher litt ich sehr, wenn ich versuchte, bei der Meditation im Lotussitz zu sitzen. Meine Mutter erzählte mir, dass manche Praktizierende ihre Beine mit Seilen festbinden würden, um länger in dieser Position sitzen zu können. Einmal bat ich meine Mutter, mir zu helfen, meine Beine im Lotussitz zusammenzubinden. Ich gab nicht auf, egal wie schmerzhaft es war. Und bald schmerzte es so heftig, dass ich in Tränen ausbrach. Als ich kurz davor war, an meine Grenze zu stoßen und es nicht mehr ertragen konnte, spürte ich plötzlich, dass etwas aus meinem Inneren entfernt wurde. In diesem Moment hatte ich das Gefühl, dass ich alles überwinden kann, was mir begegnet, egal wie schwierig es ist. Ein erstaunliches Gefühl. Morgens nahm ich immer an den Gruppenübungen teil. Da der Winter in Nordostchina sehr kalt ist, trug ich bei den Übungen im Freien meist Handschuhe. Einmal sah ich einen Mitpraktizierenden, der keine Handschuhe trug. Ich fragte mich staunend, wie er das machte. Eines Tages versuchte ich es auch. Bei der zweiten Übung spürte ich wegen der eisigen Temperaturen einen stechenden Schmerz in den Händen. Aber ich hielt durch. Gerade als ich kurz davor war aufzugeben, spürte ich, wie Wärme durch meinen ganzen Körper zirkulierte. Es war unglaublich angenehm. Diese Erfahrungen halfen mir sehr, mein Vertrauen in die Übungen zu stärken. Meine Xinqing erhöhte sich ebenfalls. Ich habe einen jüngeren Bruder, der nicht zur Schule gegangen war. Er arbeitete als Fahrer für einen Manager und ich in einem staatlichen Unternehmen. Mein Vater war Direktor in einer Fabrik und die Fabrik stellte ihm zwei Wohnungen zur Verfügung. Wir wohnten zu viert in einer Wohnung, die andere stand leer. Meine Eltern stellten mir in Aussicht, dass ich die leerstehende Wohnung bekommen würde, wenn ich heirate. Als ich verlobt war, sagte ich der Familie meiner Verlobten, dass wir in einer eigenen Wohnung leben würden. Aber kurz vor der Hochzeit sagte mein Vater zu mir, »Die Arbeit deines Bruders wird nicht so gut bezahlt wie deine, und ich fürchte, dass er sich in Zukunft keine Wohnung mehr leisten kann. Du hast eine gut bezahlte Arbeit und solltest in der Lage sein, dir selbst eine Wohnung zu kaufen. Lass uns die freie Wohnung deinem Bruder geben.« Ich hatte damals das Juan Falun gelesen und wusste, dass dies eine Prüfung für mich war, und so stimmte ich ohne Zögern zu. Aber meiner Verlobten und ihrer Familie gefiel die Idee nicht. Einer von ihnen sagte, es war vereinbart, dass du eine eigene Wohnung haben würdest. Wie kann man dir das so einfach wegnehmen? Selbst wenn du sie deinem Bruder überlassen willst, Warum kannst du da nicht jetzt darin wohnen und erst ausziehen, wenn dein Bruder heiratet? Ich ließ mich von den Worten nicht bewegen. Es brauchte viel Zuspruch, um ihre Familie zu überzeugen. Ich versprach, dass ich mir irgendwann in der Zukunft eine eigene Wohnung mit neuen Möbeln kaufen würde. Wir heirateten und blieben zunächst bei meinen Eltern. Meine Eltern boten uns an, in das große Schlafzimmer zu ziehen, aber ich bestand darauf, in dem kleineren Schlafzimmer zu bleiben, und mein Bruder blieb im Wohnzimmer. Als wir ein paar Jahre später ein Kind bekamen, löste ich mein Versprechen ein und wir zogen in eine eigene Wohnung. Ein weiterer erstaunlicher Vorfall ereignete sich, kurz nachdem ich das Chuan Falun gelesen hatte. Damals wurde ich in das Büro der Zentrale versetzt und war sehr beschäftigt. Es war zufällig die Zeit, in der Beförderungen stattfanden. Ich war damals Assistenzingenieur und musste eine Prüfung ablegen, um befördert zu werden und den Titel eines Ingenieurs zu erhalten. Da Titel in der Regel mit dem Gehalt verknüpft sind, schätzen alle diese Beförderung sehr und besuchten einen Schulungskurs, um sich auf die Prüfung vorzubereiten. Ich war in meiner neuen Position sehr beschäftigt, sodass ich keine Zeit hatte, an der Schulung teilzunehmen. Da es nur noch wenige Tage bis zur Prüfung waren, dachte ich, ich sollte mir anhören, was in der Schulung gelehrt wurde. Dort traf ich eine Kollegin von meiner früheren Arbeitsstelle und fragte sie, wie man eine bestimmte Aufgabe löst. Sie antwortete, »Das ist doch eine ganz einfache Aufgabe. Wie willst du die Prüfung bestehen, wenn du nicht einmal das weißt?« Ich sagte ihr, dass ich den Kurs gerade erst begonnen hätte und es wirklich nicht wüsste. Ich nahm dann an den letzten beiden Tagen des Kurses teil und legte anschließend die Prüfung ab. Erstaunlicherweise konnte ich alle Fragen in der Prüfung beantworten und das auch noch sehr schnell. Ich wollte nicht der Erste sein, der die Unterlagen abgibt, und so saß ich einfach da und wartete. Als die Ergebnisse veröffentlicht wurden, hatte ich über 90 von 100 Punkten erreicht. Dabei waren nur 60 zum Bestehen erforderlich. Die Kollegin dagegen, die ich gebeten hatte, mir zu helfen, bestand die Prüfung nicht. Sie erzählte dann überall herum, dass ich ein paar Tage vor der Prüfung nicht einmal gewusst hätte, wie ich eine einfache Frage beantworten sollte und sie zu Rate gezogen hätte. Sie sagte, dass ich wohl irgendeine Verbindung zur oberen Führungsebene haben müsse. Viele meiner Kollegen glaubten ihr, suchten mich auf und baten mich, ihnen durch meine Beziehungen bei der Beförderung zu helfen. Sie wollten mir nicht glauben, egal wie sehr ich versuchte, ihnen die Situation zu erklären. Selbst nach vielen Jahren baten mich immer noch Leute um Hilfe wegen meiner angeblichen Beziehungen. Als ich später darüber nachdachte, wurde mir klar, dass es der Meister gewesen war, der mir geholfen hatte. Während der Prüfung fühlte es sich an, als hätte sich meine Weisheit geöffnet. Ich konnte mich an alles erinnern, was ich in der Schule jemals gelernt hatte. Alle Prüfungsfragen waren mir vertraut und so konnte ich leicht eine hohe Punktzahl erreichen. Ohne die Hilfe des Meisters hätte ich auf keinen Fall so gut abgeschnitten. Nach Abschluss meines Studiums wurden alle neuen Absolventen an meinem Arbeitsplatz aufgefordert, der Kommunistischen Partei Chinas beizutreten. Auch als ich 1995 in die Zentrale versetzt wurde, mussten alle Mitarbeiter der Partei beitreten. Als dann die Verfolgung von Falun Dafa begann, bereute ich den Beitritt. 2004 wurden die 9 Kommentare über die Kommunistische Partei veröffentlicht. Da lernte ich die mörderische Geschichte der Partei kennen und verstand ihre bösartige Natur. Ich trat sofort auf der Website der Epoch Times aus der KP und ihren Jugendorganisationen aus, und zwar mit meinem richtigen Namen. Viele Jahre lang wurden die Mitgliedsbeiträge für die Partei direkt von meinem Gehalt abgezogen und ich konnte nicht viel dagegen tun. Im Jahr 2017 änderte sich die Situation jedoch und man hörte auf, die Beiträge automatisch einzubehalten. Ein Kollege musste alle Parteimitglieder auffordern, ihre Beiträge selbst einzuzahlen. Ich beschloss, diese Gelegenheit zu nutzen und die Parteibeiträge nicht mehr zu überweisen. Die Person, die die Beiträge einzog, fragte mich nach dem Grund. Nach den Regeln gilt man automatisch als Ausgetretener, wenn man den Mitgliedsbeitrag 6 Monate lang nicht zahlt, erklärte ich ihm. Er fragte, willst du austreten? Ich bejahte. Daraufhin sprach er viele Male mit mir und bat mich immer wieder, ihm keine Schwierigkeiten zu machen. Ich habe meinen Glauben, erklärte ich ihm. Das hat nichts mit dir zu tun. Du kannst es einfach wie vorgeschrieben melden. Er kam noch viele Male auf mich zu und sagte, dass es schlecht für meinen Arbeitsplatz und für den Direktor aussehe. Das ging über mehrere Monate so. Schließlich gab er auf und meldete meinen Fall an die obere Leitungsebene. Dann kam der Direktor meines Arbeitsplatzes zu mir, um mit mir zu reden. Wir kannten uns von unserer früheren Arbeit und hatten ein gutes Verhältnis zueinander. Er meinte, dass ich ihm wirklich das Leben schwer machen würde. Er versuchte alles, was er konnte, lud mich zum Essen ein und suchte Leute, die mir nahe standen, damit sie mich überredeten. Aber ich blieb unbeeindruckt und sagte ihm einfach die Wahrheit. Dann begann er zu drohen, dass ich gefeuert würde, sollte ich weiter darauf bestehen. Er brachte auch die Mitarbeiter aller Ebenen dazu, auf mich einzureden und drohte, dass dies die Zukunft meiner Familie und die meines Sohnes beeinträchtigen würde. Ich dagegen vertiefte mein Fahrlernen und hörte mir während der Fahrt die Beiträge der Praktizierenden auf Radio Minghui an. Als ich hörte, dass DAFA-Praktizierende auch im Gefängnis gute Arbeit leisteten, dachte ich, dass es keinen Grund gab, warum ich es nicht auch schaffen könnte. Das Anhören dieser Beiträge hat mich wirklich ermutigt und mir Zuversicht gegeben. Einmal rezitierte ich ein Gedicht aus Hong Yin 4. Darin gab es einen Satz, der lautete: Der Kampf zwischen Gut und Böse erschüttert Himmel und Erde. Ich hatte das Gefühl, dass der Meister diesen Satz in den Mikrokosmos meines Lebens einfügte. Ich verstand, dass der Austritt aus der Partei ein Kampf zwischen Gut und Böse im Universum ist, und ich musste auf der Seite des Guten stehen. Ich klärte das Personal aller Ebenen über Falun Dafa auf und spürte dabei deutlich, dass der Meister mir half. Denn ich hatte keine Angst mehr und viel Weisheit, während ich sprach. Sobald der andere etwas sagte, wusste ich schon, wo sein Missverständnis lag und konnte ihm helfen, Falun Dafa zu verstehen. Ich erzählte von der Verbreitung des Dafa in der ganzen Welt, von der inszenierten Selbstverbrennung auf dem Platz des himmlischen Friedens und vom Organraub bei lebenden Falun Dafa-Praktizierenden. Ich zeigte ihnen auch auf der Website, dass die chinesische Presse- und Veröffentlichungsbehörde die Verbote von Falun Dafa-Publikationen aufgehoben hatte. Sie sahen, dass sie mich nicht überzeugen konnten, daher legten sie das Thema vorübergehend beiseite und sprachen nicht mehr darüber. Ich zahlte weiter keinen Mitgliedsbeitrag und niemand fragte mich danach. Mein Sohn hatte schon immer im Ausland studieren wollen. Vor diesem Vorfall im Jahr 2017 war ich sehr zögerlich gewesen und meine Frau war auch nicht damit einverstanden. Aber nach diesem Vorfall war ich fest entschlossen, unseren Sohn zum Studium ins Ausland zu schicken. Wir hatten nicht viel Zeit für die Vorbereitungen, aber da die Grundlagen meines Sohnes solide waren und er auf eine bekannte Oberschule ging, wurde er erfolgreich an einer Universität in den Vereinigten Staaten zugelassen. Im Jahr 2017 besuchte ich mit meinem Sohn die Fakultät in den Vereinigten Staaten, um mir sein neues Studienumfeld anzuschauen. Es war sehr schön. Es gab dort nicht viele Menschen, stattdessen einen See, der von viel Grün umgeben war. Zu dieser Zeit dachte ich darüber nach, ebenfalls in den Vereinigten Staaten zu bleiben. Ich hätte Asyl beantragen können, da ich öffentlich aus der Partei ausgetreten war. Ich hätte auch meinen Sohn beim Studium unterstützen können. Wenn mein Asylantrag genehmigt worden wäre, hätte auch mein Sohn in den Vereinigten Staaten bleiben können, da er erst 19 Jahre alt war. Aber am Ende beschloss ich, nach China zurückzukehren, weil es in China noch so viele Menschen mit Schicksalsverbindungen gab, die nicht errettet würden, und ich meine Mission dort noch nicht erfüllt hatte. Nachdem ich meinem Sohn in den Vereinigten Staaten eine Woche lang bei der Eingewöhnung geholfen hatte, kehrte ich nach China zurück. Im Jahr 2018 stimmte man an meinem Arbeitsplatz plötzlich meinem Antrag auf Austritt aus der Partei zu, aber dafür musste ich einen Prozess durchlaufen. Zuerst musste ich meinen Antrag vor dem Parteikomitee an meinem Arbeitsplatz verlesen, dann mussten alle dort darüber abstimmen und schließlich musste der Antrag an die oberen Parteikomitees weitergeleitet werden. An der Sitzung des Parteikomitees nahmen mehr als ein Dutzend Personen teil. In meinem Antrag ging ich von der Tatsache aus, dass der Mensch nicht vom Affen abstammt, sondern von göttlichen Wesen geschaffen wurde. Zum Schluss sprach ich über meine Überzeugungen. Alle waren die ganze Zeit still und, wie mir schien, fassungslos. So etwas hatten sie noch nicht erlebt. Am Ende wurde mein Austritt aus der Kommunistischen Partei einstimmig beschlossen. Es war der einzige erfolgreiche Fall eines öffentlichen Parteiaustritts in unserem großen Staatsunternehmen. Ich wusste, dass ich nur diesen Wunsch gehabt hatte und es der Meister war, der mir geholfen hatte, ihn zu verwirklichen.
Sie hören Radio Minghui, den Podcast von Falun Gong Praktizierenden. Das war ein persönlicher Erfahrungsbericht aus China. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Beiträge aus China und aller Welt finden Sie auf unserer Website de.minghui.org.